ARD.
Hi, bevor's losgeht, noch ein Hinweis. Höllenrausch ist ein Podcast vom SWR. Neue Folgen gibt's immer freitags, überall, wo ihr Podcasts hört. Und die ersten beiden Folgen hört ihr schon jetzt exklusiv in der ARD Audiothek.
Alles bereit für dieses 10. Rennen der Saison. Der Nürburgring wartet und das verspricht, ein richtig spannender Grand Prix zu werden. Noch einmal tief durchatmen hier im Grid und dann geht er los. Der große Preis von Europa.
Wir sind im Jahr 2007. Es ist Juli und im Nürburgring warten mehr als 130.000 Zuschauer auf das Event des Jahres. Die Formel 1 ist mal wieder zu Gast in der Eifel.
Es ist zwar schon mittlerweile 17 Jahre her, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut dran entsinnen. Ich glaube, das ist so ein Moment, den vergisst du als Rennfahrer nie.
Das hier ist Markus Winkelhock. Er ist einer von 22 Rennfahrern, die gleich an den Start gehen.
Für mich war es natürlich das erste Mal, Formel 1 zu fahren. Und das dann noch zu Hause am Heim-Grand Prix am Nürburgring war natürlich schon eine extreme Story für mich.
Markus ist Rookie, also einer der Anfänger in der Formel 1. Mit 27 Jahren fährt er gleich zum allerersten Mal ein Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Und er ist richtig aufgeregt, auch wenn er das Auto eigentlich schon kennt.
Ich war die ganze Saison auch als Test- und Ersatzfahrer in der Formel 1 dabei, bei dem Team Spyker. Und dann ging damals dem Christian Albers das Sponsorgeld aus, mitten der Saison, zu meinem Glück gerade vor dem Nürburgring-Rennen. Ich wurde dann als Ersatzfahrer logischerweise für das Rennen ins Auto gesetzt.
Spyker ist erst seit kurzem Teil der Formel 1. Und die erste Saison läuft alles andere als gut für das Team. Sie haben viel zu wenig Geld für ein konkurrenzfähiges Auto. Der letzte Platz beim Qualifying gestern Nachmittag, der kam also für niemanden wirklich überraschend.
Ich stand mit Adrian Sutil, letzte Startreihe. Haben eh gewusst, wir haben keine Chance gegen die Konkurrenz.
Auf geht's in die Einführungsrunde. Nochmal checken, ob alles passt und Reifen natürlich warm machen. Jetzt sind es nur noch ein paar Kilometer bis zum Start.
Markus fährt los, beschleunigt und bremst dann wieder. Die Fahrer fahren jetzt eine ganze Runde auf der Grand Prix-Strecke zum Aufwärmen. Dabei fahren sie immer wieder so kleine Schlangenlinien, um Temperatur in die Reifen zu kriegen, für einen besseren Grip gleich beim Start. Weil alle Fahrer das in einer Reihe hintereinander machen, sieht das eigentlich ganz witzig aus.
In der Formation Lab habe ich schon auf meinem Visier 2, 3 Regentropfen gehabt. Und wenn man den Nürburgring kennt, weiß, es kommt das schlechte Wetter eigentlich immer aus einer Richtung. Und da war alles dunkel, richtig schwarz. Da habe ich gesagt, ich glaube, es könnte anfangen zu regnen.
Markus sagt das zu seinem Team per Funk. Da kommt aber erstmal gar nichts.
Da war Ruhe, kam keine Antwort.
Doch dann, im letzten Moment.
Und dann kurz vor der Boxeneinfahrt.
Box, this lap.
Da bin ich reingefahren, Regenreifen drauf, habe mich ans Ende der Boxengasse gestellt.
In der TV-Übertragung zeigt die Kamera jetzt kurz Michael Schumacher, wie er im Kommandostand von Ferrari steht. Er ist im Jahr davor als Fahrer zurückgetreten und dann Schnitt und ganz rechts am Bildschirmrand, das ganz klein, das Auto von Markus Winkelhock in der Boxengasse zu sehen, während alle anderen in der Startaufstellung stehen. Und dann Rennstart.
Los geht's beim großen Preis von Europa. Kimi Räikkönen erwischt keinen guten Start. Direkt neben ihm schon Fernando Alonso im McLaren Mercedes. Aber was macht denn Felipe Massa da?
Der Brasilianer Massa in der zweiten Reihe erwischt im Ferrari den besten Start. Direkt in der ersten Kurve kann er an Alonso vorbeiziehen. Und dann kracht es auch schon. Die beiden Sauberpiloten Nick Heidfeld und Robert Kubica berühren sich. Kubica dreht sich und Heidfeld, der muss im großen Bogen ausweichen. Und was den Zuschauern jetzt auch klar wird, es wird hier gleich regnen. Auf den Kamerabildern sind die ersten dicken Tropfen zu sehen. Die Eifel zeigt, was sie zu bieten hat. Innerhalb weniger Minuten verwandelt sich das Rennen in ein Chaos. Autos drehen sich. Manche rutschen sogar von der Strecke. Die Fahrer kämpfen verzweifelt, ihre Fahrzeuge auf der nassen Strecke zu kontrollieren.
Und jetzt wird es hier eine richtige Regenschlacht. Typisch Eifel. Jetzt muss jeder sofort auf die Regenreifen. Als erstes der natürlich ganz vorne, Kimi Räikkönen. Und was ist denn das? Der rutscht an der Boxengasse vorbei, zurück auf die Strecke.
Selbst die besten Fahrer können ihre Autos nicht mehr kontrollieren. David Coulthard im Red Bull fliegt aus der Kurve, Nico Rosberg im Williams hat einen Dreher und selbst der erfahrene Jenson Button im Honda findet sich plötzlich im Kiesbett wieder. Und dann ist Marcus in seinem allerersten Formel-1-Rennen plötzlich vorne. Ganz vorne, auf Platz 1.
Ich fass es nicht. Was ist denn hier los? Marcus Winkelhock, ganz vorne. Der Junge fährt heute sein allererstes Rennen und ist als letzter gestartet.
Es ist ein surrealer Anblick. Winkelhock, der das Rennen von der letzten Position gestartet hat, führt jetzt. Und nicht nur das. Er hat sogar einen komfortablen Vorsprung, kann sogar Lewis Hamilton überrunden.
Ich glaube, wenn jemand ein Drehbuch geschrieben hätte, hätte jeder gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much. Ich glaube, das ist so ein Moment, den vergisst du als Rennfahrer nie.
Der Nürburgring, die grüne Hölle. Eine Hölle, in der manche zu Legenden wurden und andere alles verloren haben. Eine Rennstrecke mit großen Geschichten und ganz vielen Emotionen.
Wenn der Ring weg wäre, würde irgendwas in mir sterben.
Der Ring ist für mich Liebe. Ein anderes Wort kann ich nicht sagen.
Also ich kann gar nicht ohne. Egal, wo ich am Wochenende bin, ich tauche mindestens einmal wieder da auf. Und wenn ich 50, 60, 70 Kilometer weg bin, ich muss einfach dahin.
Doch der große Preis von Europa 2007, das spektakuläre Regenrennen mit Winkelhock, wird für lange Zeit der letzte Formel 1 Grand Prix am Nürburgring sein. Die Formel 1 hat nicht nur der für mich, sondern der für viele legendärsten Rennstrecke der Welt den Rücken gekehrt. Aber was, wenn der Ring sich neu erfindet? Wenn neue Leute mit großen Ideen an den Ring kommen und das Ruder übernehmen?
Keine 10 Wörter, mit denen gesprochen, da wusste ich schon, sind Phantasten.
Dann war mir klar, dass es auch schief gehen würde. Ne? Gerade als das Projekt Nürburgring, der Ausbau, anlief. Denn das war das Blödsinnigste, was sie je gemacht haben.
Nürburgring 2009 heißt das große Projekt, das alles besser machen soll und schließlich in einem Desaster endet. Für die Politik, für den Ring, für die Menschen vor Ort, für die Formel 1 in Deutschland und große Formel 1-Fahrer wie Sebastian Vettel.
Ja, ich habe leider nicht genug Geld zu kaufen. Es ist schade. Es ist, glaube ich, für uns wichtig, den Grand Prix dort zu halten. Ich glaube, man kann nur versuchen, den Leuten zu erklären, wie viel Spaß man jedes Mal hat, wenn man am Nürburgring ist.
Wir erzählen euch die Geschichte von einem der krassesten Finanzskandale in Deutschland, der sogar einen Minister hinter Gitter gebracht hat.
Und dass dann die Geschäftsführung und auch mein Finanzminister auf zwielichtige Investoren hereingefallen sind, das war natürlich ganz besonders bitter.
Es geht um Größenwahn und Geldgier, um irre Visionen und die harte Realität. Um die Formel 1 und ihre riesige Faszination, aber auch um die Frage, welche Zukunft dieser Sport eigentlich noch hat. Wir nehmen euch in diesem Podcast mit in die Eifel und zu Menschen, die den Ring immer noch so leben wie früher. Ich bin Max Dehling und ihr hört Höllenrausch, ein Podcast vom SWR. Es ist April 2024 und wir fahren zum ersten Mal für diesen Podcast in die Eifel an den Nürburgring. Das Dörfchen Nürburg, das liegt wirklich direkt an der Rennstrecke. Auf einem kleinen Berg daneben thront die namensgebende Burg, die Nürburg. So ein richtiges Postkartenmotiv. Unser Ziel ist das Hotel am Tiergarten hier, beziehungsweise die anschließende Kneipe und da gehen wir rein. Drinnen ist es etwas muffig. Es riecht nach längst vergessenen Zeiten. Jede einzelne Wand ist übersät mit Bildern und Urkunden. In dem doch recht dunklen Raum schimmern überall kleine und große Goldpokale. Und dann gibt's Essen. Und bei der wahrscheinlich käsigsten Pizza meines Lebens erspähe ich einen Bilderrahmen an der Wand vor mir. Darin ein alter Brief des Team Lotus. Das fragt darin, ob denn Ayrton Senna, also der legendäre Rennfahrer, hier übernachten könne. Im Hotel am Tiergarten für den nächsten Grand Prix. Adressiert ist der Brief an die Besitzerin hier.
Ja, mein Name ist Uschi Schmitz und bin seit 78 Jahren jetzt immer am Ring hier. Der Nürburgring, das ist meine Welt. Da bin ich aufgewachsen.
Ursula Schmitz. Wir nennen sie Uschi, weil sie hier am Ring wirklich jeder so nennt. Als wir sie zum ersten Mal nach der Pizza treffen, ist sie fast 80 Jahre alt. Sie ist mehrfache Oma und eine dieser älteren Damen, die sich jeden Tag schick zurechtmachen. Und sie ist eine dieser Menschen, die für mich nicht nachvollziehbar freiwillig um 4 Uhr morgens aufstehen. Bei unserem ersten Besuch, da sitzt sie gerade an den Gästebuchungen für das nächste 24-Stunden-Rennen. Denn Uschi arbeitet immer noch für ihr Hotel. Und sie trägt jede Zimmerbuchung handschriftlich ein. Von einem Computer keine Spur. Dabei könnte sie den eigentlich brauchen bei den vielen Buchungen.
Wir existieren ja nur vom Nürburgring, auch unser Hotel. Viele, die haben ja hier in jedem Haus Gästezimmer. Von den Frauen in Nürburg glaube ich nicht, dass einer irgendwie noch arbeiten geht. Weil die ja jetzt die Gästezimmer haben. Und die sind eigentlich jedes Wochenende belegt.
Uschi kennt die Geschichte des Rings wahrscheinlich so gut wie kaum ein anderer Mensch. Sie ist im Ring aufgewachsen, trägt den Ring im und am Herzen. Und nein, das ist keine Redewendung.
Diese Kette habe ich mir anfertigen lassen. Das ist die Nordschleife. Und dann ist ja hier die lange Gerade. Und da ist ein kleines Steinchen drin. Und da ist unser Hotel dann.
Schon als Kind war der Ring für Uschi zweites Zuhause.
Mein Vater war Nürburger. Wir haben als Kinder da schon im Fahrerlager gespielt. Da war in den Boxen war unsere Tischtennisplatten. Das war unser Spielplatz. Wir waren jeden Tag waren wir da oben. Ich kann mir gar nicht denken, dass ich einmal nicht da oben war.
Uschi wird 1944 geboren. Den Ring gibt es da schon 20 Jahre. Der Plan, den Nürburgring zu bauen, stammt aus den 1920er Jahren. Im Kern soll die Strecke vor allem der deutschen Automobilindustrie als anspruchsvolle Test- und Rennstrecke dienen.
Ja, Sie wissen, dass unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg die Kraftfahrzeugindustrie einen starken Auftrieb genommen hat, die Motorisierung ständig wuchs und damit auch der Trend des Motorsportes nicht mehr aufzuhalten war.
Der damalige Landrat des Kreises wirbt für ein gigantisches Projekt in der Eifel. Die Strecke soll als netten Nebeneffekt die wirtschaftliche Entwicklung in der Eifel fördern. Nach dem Ersten Weltkrieg geht es den Menschen in der Eifel nämlich schlecht. Zu wenig Industrie. In der Landwirtschaft geht auch nicht so viel, weil auf dem kargen Eifelboden nichts wächst. Und generell gibt es einfach zu viele Menschen für zu wenig Jobs. Die Idee, eine neue Branche muss her. Fremdenverkehr. Durch Tourismus soll es den Menschen in der Region besser gehen.
In einer Zeit der Erwerbslosigkeit fanden nun täglich Tausende von Arbeitslosen eine Beschäftigung. Technische Hilfsmittel waren so gut wie nicht vorhanden.
1925, der Spatenstich. Rund 3000 Arbeiter sind 2 Jahre lang damit beschäftigt, die vielleicht schönste Rennstrecke der Welt zu bauen. Und dann, am 18. Juni 1927, ist es soweit. Die Strecke ist fertig und wird feierlich eröffnet.
Um die Nürburg schlängelte sich jetzt das weiße Band, über 28 Kilometer lang. Aufgeteilt in die Nordschleife mit knapp 23 Kilometer und 154 Kurven und die Südschleife mit knapp 8 Kilometer und 20 Kurven.
Die grüne Hölle, damals heißt sie offiziell Gebirgsautorennbahn Nürburgring, ist geboren.
Fahrer aus 8 Nationen waren damals beim Eröffnungsrennen im Juni 1927 am Start.
Das Rennen wird nicht nur von den Zuschauern vor Ort gebannt verfolgt, sondern auch im Radio live übertragen.
Der schwarze Teufel mit den roten Rädern. Der kleine blaue Fisch mit dem roten Kopf hinterher. Raulino auf Mercedes SSK. Einer nach dem anderen von diesen Helden des Zementes, wie wir sie nennen. Fuß überdreckt im Kampf gegen die Kurven. im Kampf mit der Maschine. Maschine gegen Maschine.
Der Nürburgring zieht die Menschen vom ersten Rennen an in seinen Bann.
Das war für uns der Star der Manege, der Nürburgring. So, dass man sagt, boah, das ist toll da oben, das ist so wunderbar, da kann man hin, da kann man alles machen, da kann man spielen.
Schon in den 50ern und 60ern ist der Ring für Uschi, damals noch ein junges Mädchen, absoluter Mittelpunkt ihres Lebens. Abseits der Rennen, aber natürlich auch, wenn gefahren wird.
Da war alles voll. Wir standen natürlich immer vorne an Start und Ziel. Wir waren ja ganz früh da, haben ganz vorne gestanden und haben dann da Start geguckt. Die ganze Rennen haben wir dann uns angeguckt.
Pro Jahr finden zu der Zeit, Ende der 50er, Anfang der 60er, drei große Rennen am Ring statt. Eins davon ist schon seit der Eröffnung des Rings das Eifelrennen. Daneben gibt es noch das 1000-Kilometer-Rennen und seit 1951 den großen Preis von Deutschland, der jährliche Besuch der Formel 1.
1951 wird zum ersten Male nach dem Kriege der Weltmeisterschaftslauf der Formel 1 auf dem Nürburgring ausgetragen. Neue Marken, neue Fahrer. Ferrari und Alfa, Ascari, Farina und Fangio beherrschen jetzt den Ring.
Die Formel 1 ist schon bald die große Show auf dem Ring.
Da kam eine Prozession. Die Leute kamen mit der Bahn, mit dem Zug bis Adenauer. Damals ging die Bahnstrecke noch. Und dann zu Fuß hier hoch. Da war die Straße, die war ja breit, komplett voll von Adenauer bis hier hoch mit Menschen. Autos gab es ja kaum, Motorräder wenige. Und da war die Straße wirklich schwarz voller Menschen. Durchs Dorf hier, die pilgerten dann alle da hoch. Das kann man sich nicht vorstellen.
Das kleine Örtchen Nürburg, in dem Uschi lebt, ist eins mit dem Ring. Er dominiert hier alles. Und weil es im Ort nur zwei Hotels gibt, räumen die Einwohner regelmäßig zu den großen Rennen ihre Schlafzimmer frei, um sie zu vermieten.
Teilweise haben die dann, wenn sie Autos hatten, im Auto geschlafen, auf der Kartoffelsäcke. Oder ich weiß, meine Tante, die hatten auch Samengroßhandlung dabei. Da hat das ganze Personal nachts auf den Samensäcken geschlafen.
1969 eröffnet Uschi dann ihr Hotel am Tiergarten. Natürlich ist das sofort gut besucht. Und Uschis Hotelgäste wollen nach den Rennen noch lange nicht schlafen.
Die saßen dann abends hier. Die waren natürlich glücklich, dass sie hier den Kühlschrank hatten. Und die wollten ja gar keine Bedienung. Und da sah es natürlich dementsprechend dann morgens aus. Ne? Und dann habe ich gedacht, nee, so geht das nicht weiter. Wir müssen eine Kneipe machen.
Genau da, wo wir Uschi heute, 55 Jahre später, auch zum Interview treffen. Noch im selben Jahr, in dem sie ihr Hotel eröffnet, rüstet Uschi nach und baut die Pistenklause.
Und ja, dann war das der Renner. Die war jeden Abend brechend voll. Da waren ja natürlich noch nur, weiß nicht, 40 Sitzplätze und die Theke natürlich.
Und jetzt stellt euch das mal vor. Wir haben Anfang der 70er Jahre. Dieses Dörfchen Nürburg mit seinen nicht mal 200 Einwohnern, nur so ein paar Hotels im Ort. Kein Wunder, wo da gefeiert wurde.
Die waren alle hier drin. Egal, wer das war, das alles war hier drin. Ich wüsste jetzt nicht, wer nicht hier drin war.
Und mit alle meint Uschi wirklich alle.
Der Senna aß immer ein Wiener Schnitzel, jeden Abend, mit Pommes. Niki Lauda, der aß ein Schnittlauchbrot, jeden Abend.
Ein Schnittlauchbrot für Niki Lauda. Und zwar auch dann, wenn eigentlich gar kein Schnittlauch da war.
Meine Tante wohnte gegenüber, die hatte einen wunderbaren Garten. Und da ging ich dann Schnittlauch klauen. Ne?
Die Stars feiern bei Uschi mit Schnitzel und Schnittlauchbrot. Die Fans jubeln auf den Tribünen. Die Formel 1 am Ring boomt. Aber es gibt etwas, das neben der ganzen ausgelassenen Stimmung auch immer Thema wird. Auch immer mitfährt bei jedem Rennen. die Angst, dass es das letzte sein könnte für einen der Fahrer.
Es war ja die längste Rennstrecke überhaupt, die gefahren wurde in der Formel 1. Es war natürlich auch die gefährlichste. Das muss man dazu sagen, aufgrund dessen, dass man eine Strecke von dieser Länge, zumindest mit den damaligen Möglichkeiten, nie sicher machen konnte.
Das ist Hans-Reinhard Scheu.
Ich war in den 60er Jahren parallel zum Studium als freier Mitarbeiter für den SWF schon tätig.
Der SWF, das ist der Vorgänger des SWR. Damals heißt er noch Südwestfunk und für diesen kommentiert Scheu so ziemlich jedes Rennen der Formel 1 auf der Nordschleife.
Also die Formel 1 hatte in den 70er Jahren, als ich dann reingewachsen bin, schon einen sehr hohen Stellenwert.
Obwohl damals noch alles etwas anders war.
Damals hatten ja die Fahrer manchmal noch kleine Bäuche. Das ist undenkbar für die heutige Zeit, weil das Ganze natürlich sehr viel professioneller geworden ist.
Und vor allem sicherer geworden ist. Der Ring, das ist Anfang der 70er die Nordschleife, die von Formel-1-Fahrer Jackie Stewart Grüne Hölle getauft wird. Stewart kommt auf den Namen, als er vor einem der Rennen mit dem Helikopter über die verregnete Eifel fliegt. Und er hätte den Ring nicht treffender beschreiben können.
Tatsächlich gab es auf dem Ring in den letzten 5 Jahren 20 Tote und 110 Schwerverletzte durch leichtsinnige Fahrer.
Bis 1958 präsentierte sich der Nürburgring wie vor dem Kriege. Erst dann wurden Sicherheitsvorkehrungen eingeleitet. Sie dienten in erster Linie dem Publikum und wurden von den Fahrern vielfach mit Unbehagen, ja mit Misstrauen betrachtet. Sie fühlten sich durch Leitvorrichtungen optisch gestört und eingeengt. Dennoch wurden kritische Stellen durch Leitplanken geschützt.
Jahr für Jahr sterben Fahrer auf der Nordschleife. 1970 führt Jackie Stewart deshalb eine Gruppe von Fahrern an, die einen Boykott fordern. Entweder wird die Nordschleife sicherer oder sie fahren nicht mehr am Ring.
Der Nürburgring mit seinen 22,8 Kilometern Länge entsprach nicht mehr den Sicherheitsvorschriften, die sich die Formel 1 mittlerweile erarbeitet hat. Peu à peu, durch Unfälle, aber natürlich auch durch sehr vernünftige Leute, die einfach sagten, die Autos werden schneller, die Autos werden leichter, die Autos haben schmalere Reifen. Das alles spielt mit hinein. Von daher müssen wir dafür sorgen, dass, wenn etwas passiert, dass nichts Schlimmes passiert.
1971 wird der Ring tatsächlich sicherer gemacht. Von jetzt an gibt es Fangzäune, Seitenstreifen und noch mehr Leitplanken, wo vorher einfach nur Hecken waren.
1971 waren sie wieder da, die Stars der Formel 1. Sie sparte nicht mit Lob für die neue Strecke, die nun 6 Jahre lang wieder Schauplatz und Bühne des Grand Prix-Zirkus werden sollte.
Dass es dann ausgerechnet in Breitscheid passierte, konnte natürlich niemand ahnen.
Breitscheid, das ist ein Streckenabschnitt am Ring. Es ist 1976, der große Preis von Deutschland am Nürburgring. Das Highlight des Jahres in der Eifel und es ist ein besonderes Rennen. Der Vertrag zwischen Formel 1 und Nürburgring läuft aus und es ist noch immer unklar, wie es dort in Zukunft weitergeht.
Am Nürburgring ließ sich das Risiko über weite Strecken der Strecke nicht reduzieren. Das heißt, ich konnte von den 22,8 Kilometern vielleicht 7-8 Kilometer so gestalten, dass man den neueren Richtlinien der Formel 1 gerecht wurde. Aber die restlichen 15 Kilometer, die waren eben Nürburgring, grüne Hölle mit all dem, was dazugehört.
Der damals amtierende Formel-1-Weltmeister Niki Lauda fordert vor dem Rennen mit einigen seiner Kollegen den großen Preis von Deutschland nicht mehr auf dem Nürburgring, sondern auf dem Hockenheimring abzuhalten, weil die Nordschleife trotz der Anpassungen einfach zu gefährlich ist.
Das Problem ist jedes Jahr dasselbe. Das heißt, immer wieder sind die Fahrer schuld, wenn sie nicht fahren wollen oder nicht fahren können. Es muss einmal hergegangen werden, auch von Seite des Nürburgrings, aber genauso klar, wie wir heuer das Rennen fahren werden, bestätigt, dass der Nürburgring in Zukunft so sicher gemacht wird wie alle anderen Kurse.
Ihr habt es vielleicht gehört, Niki Lauda ist Österreicher, gilt aber auch bei deutschen Formel-1-Fans in den 70ern als der absolute Superstar. Alle feiern ihren Niki Lauda. Er gibt sich als der coole Typ, der sich nichts scheißt, dem alles egal ist und der immer nur den Sieg vor Augen hat. Mit seinen Aussagen gegen den Ring macht sich Niki Lauda aber keine Freunde. Am Tag des Rennens hätten Fans auf den Tribünen Plakate in die Höhe, auf denen steht zum Beispiel: Der Ring ist gut, Lauda, nimm deinen Hut.
Es war für mich ein relativ normaler Tag, auch wenn es dann anfing zu regnen, was die Sache natürlich noch mal gefährlicher macht.
Hans-Reinhard Scheu ist an seinem Platz. Er wird das Rennen heute fürs Radio und Fernsehen kommentieren. Und das ist eine große Herausforderung, denn die Nordschleife ist so lang, dass nicht alle Kameras auch wirklich jeden Abschnitt abdecken können. Teile des Rennens sieht Hans-Reinhard gar nicht.
Das war eine Riesenaufgabe, auch eine reizvolle Aufgabe, unter den, wohlgemerkt, unter den Gegebenheiten Nürburgring. Mehr war dort mit den technischen Möglichkeiten, mit den finanziellen Möglichkeiten für uns nicht rauszuholen. Abdecken mit Kameras konnten wir diese Strecke nie und nimmer.
Was er natürlich gut im Blick hat, die Start- und Zielgerade. Er sieht, dass sich der Start um 40 Minuten verzögert, weil es regnet. In seinem Kommentar von damals klingt das so.
Als sich die Flagge senkte, hatten 25 Teams Regenreifen aufgezogen, nur Jochen Mass mit dem zweiten McLaren den Slicks vertraut. Der Kölner hatte dann aus der fünften Reihe einen Bombenstart und schob sich schnell an der dritten Position hinter Regazzoni und Hunt, der die Pole-Position des Trainingsschnellsten hatte.
Niki Lauda, der eigentlich gar nicht mehr im Ring an den Start gehen wollte, kommt schlecht weg. In der zweiten Runde liegt er nur im hinteren Mittelfeld, kann jedoch bald darauf einige andere Fahrer überholen.
Dann die Überraschung. Nur die Hälfte der Starter, 13, beendeten die zweite Runde, die anderen 13 fehlten.
Es macht sich Unruhe breit. Aber erstmal weiß niemand, was passiert ist.
Wir haben zunächst einmal überhaupt nichts mitbekommen. Überhaupt nichts, weil unser Hubschrauber mit der Kamera woanders war. Und weil Breitscheid Bergwerk für uns kein Streckenabschnitt war, der mit Kamera bestückt war.
Am Abschnitt Breitscheid geht es mit mehr als 200 km/h in eine Linkskurve direkt vor einem Bergwerk. Dann folgt eine etwas engere Rechtskurve.
Ich als Reporter saß an meinem Mikrofon und habe nur gehört, das Rennen ist wegen eines Unfalls unterbrochen.
Dann langsam mehr und mehr Infos.
Ausgerechnet Lauda, wegen seiner Aversion und Boykottdrohungen gegen den Nürburgring bekannt, brach nach 34 Kilometern ein Rad weg. Der Weltmeister verlor die Kontrolle über den Ferrari, der sich drehte, und die Leitplanken waren dann sein nächstes Ziel.
Aber das ganze Ausmaß der Situation erfährt Hans-Reinhard nicht.
Mehr als dass dort ein Feuerunfall war, habe ich akustisch während meiner Live-Übertragung nicht erfahren.
Was er erst später nach dem Rennen durch andere Fahrer erfahren wird, der Unfall von Niki Lauda ist schlimm. Er wird für immer einer der schlimmsten der ganzen Formel-1-Geschichte sein. Niki Lauda war auf das Bergwerk zugefahren, hatte die Kontrolle verloren und war mit seinem Wagen auf einen Fangzaun direkt vor einer Felswand geschleudert worden. Daraufhin war der Wagen zurück auf die Strecke gerollt und hatte zu brennen begonnen. Bis seine Kollegen Lauda aus dem Auto herausbekommen konnten, erlitt er schwerste Verbrennungen im Gesicht und Verätzungen an der Lunge.
Arturo Merzario, der Italiener, war der große Retter. Es sind noch andere Fahrzeuge erstmal in das brennende Wrack hineingefahren. Merzario hat sofort gestoppt, ist raus und hat versucht, die Sicherheitsgurte zu lösen. Es gab dann noch drei andere Fahrer, beispielsweise Harald Ertl hat einem einzigen Streckenposten, der dort vereinzelt stand, den Feuerlöscher entrissen, um gleichzeitig den Brand zu löschen.
Auf der Start-Zielgeraden kriegt davon niemand was mit. Das Rennen wird nach der Unterbrechung sogar fortgesetzt.
Das Urteil der Rennleitung: Neustart in den Positionen entsprechend den Trainingszeiten. Allerdings ohne Lauter, ohne Ertl, ohne Langer und auch ohne Lafitte und Stuck, die Schwierigkeiten mit den Wagen hatten.
Währenddessen wird Lauter ins Krankenhaus gebracht. Viel zu spät, weil im Krankenwagen abgestellte Rennwagen im Weg stehen. Lauter kämpft um sein Leben.
Da hat er ja hier gewohnt, das war eine Katastrophe. Die Frau war dabei und wir wussten ja gar nicht, ob er überlebt. Der war ja schon 3 Tage im Krankenhaus und keiner wusste, was aus dem passiert. Wir haben Tag und Nacht geweint. Die ganze Presse hat unten in dem Raum gesessen. Da oben gab es ja noch keine Pressestelle und haben gewartet auf Informationen und so weiter. Das war so schrecklich. Er war ja total verbrannt. Das war ja... Es war ganz furchtbar. Könnte jetzt noch heulen, wenn ich dran denke, ganz ehrlich.
Rund um den Ring sind nach dem Unfall alle wie in Schockstarre. Auch wenn Niki Lauda vor dem Rennen viel kritisiert wurde wegen seiner Aussagen zum Nürburgring, alle bangen um das Leben des Weltmeisters. Der Weltmeister, der in der Pistenklause immer sein Schnittlauchbrot gegessen hat. Kann es so weitergehen, nach so einem Unfall und nach all den Toten und Schwerverletzten? Oder ist der Ring am Ende tatsächlich zu gefährlich?
Dass ein Niki Lauda das nicht nur überlebt, sondern 42 Tage später wieder im Auto sitzt, das ist eben Formel 1.
Niki Lauda fährt bis 1985 weiter Formel 1. Er wird noch 2-mal Weltmeister und prägt die Motorsport-Königsklasse auch nach seinem Rücktritt als Fahrer maßgeblich mit. Doch am Ring ist erstmal nichts mehr mit Formel 1.
Schauen Sie sich heute Formel 1 an. Dann sehen Sie, da ist eine Rennstrecke, die einem schon schmal vorkommt. Weil rechts und links riesige Flächen sind, wo jedes Auto, sage ich mal, ausbrechen kann, ohne dass etwas passiert. Aber am Nürburgring war rechts und links eben nichts. Da war Landschaft, da waren Bäume, da waren abschüssige Strecken. Da war es einfach nicht möglich, Auslaufzonen zu schaffen. Und deshalb konnte man guten Gewissens am Nürburgring die Formel 1 nicht mehr fahren lassen.
Deshalb verändert sich der Ring. 1981 ist Spatenstich für die neue Grand Prix-Strecke. Sie entsteht direkt neben der Nordschleife und sorgt nach mehreren Jahren Pause 1984 für das Comeback der Formel 1 in der Eifel.
Der alte Nürburgring ist tot, es lebe der neue Nürburgring. Am Samstag, 12. Mai, wird er eingeweiht. Dieser neue Kurs, 4,5 Kilometer ist er lang. Die erste offizielle Runde wird drehen der amtierende Weltmeister Nelson Piquet.
Und die Geschichte des Rings nimmt neue Fahrt auf. Mit einem jungen deutschen Fahrer, den kaum einer kennt.
Schumacher gewinnt den großen Preis von Belgien. Was für ein Rennen. Riesen Jubel, da rechts in die rechte Faust.
Schumi macht die Formel 1 sonntagnachmittags zum Massenereignis in Deutschland. Und das größte Highlight im Kalender ist natürlich das Heimrennen am Ring.
Wir haben super Fans hier, wir haben eine klasse Infrastruktur, wo alles da ist, was man braucht. Und die Tradition spricht, glaube ich, auch für sich.
Die Fans lieben Schumi, sie lieben die Formel 1 und sie blicken mit Ehrfurcht auf die Hölle Nürburgring. Eigentlich kann für immer alles genauso bleiben. Tut es aber nicht. Ein paar Männer wollen am Ring alles anders machen. Aus der legendären Rennstrecke soll eine Art Freizeitpark werden.
Dann fangen sie dann an und zeigen dann die Bilder von da oben. Sag ich, das passt hier alles gar nicht hin. Unmöglich, sie können noch so schöne Fotos. Es passt hier nicht. Aus, Ende.
Es passt nicht, Und es wird trotzdem gemacht. Weil manche in der Eifel das ganz große Geld sehen. Innerhalb kürzester Zeit wird die legendärste Rennstrecke der Welt zum Mittelpunkt eines Desasters. Und plötzlich lenkt ein russischer Oligarch die Geschäfte in der Eifel. Der Mythos Nürburgring ist in Gefahr. Nächstes Mal bei Höllenrausch. In Folge 2 von 6. Fehlstart. Die bekommt ihr schon jetzt vorab in der ARD Audiothek. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm, damit ihr nichts verpasst. Und lasst gerne eine Bewertung da. Höllenrausch ist ein Podcast vom SWR. Autor bin ich, Max Dehling. Co-Autor Lukas Waschbüsch. Redaktionelle Leitung Manuela Wey. Redaktion Judith Schapka. Und aus dem Studio Koblenz Nada Fiebes. Dramaturgische Beratung Laura Kschikala. Projektleitung Miriam Börnle und Katrin Firle. Produktion Axel Höfel. Komposition Philipp Fackler. Aufnahmeleitung Alina Heikel. Formel-1-Kommentar Volker Hirt. Grafik Giovanna Di Caro. Distribution Raffaela Rübsamen und Ramona Lengert. In Erinnerung an unsere Kollegin Nada Fiebes, eine Reporterin aus Leidenschaft. Danke, Nada. Und am Ende dieser Folge wollen wir euch noch einen anderen Podcast empfehlen, der euch gefallen könnte, wenn ihr euch gerne mit Korruption, Skandalen und Krisen im Sport auseinandersetzt. Ob Fußball-WM, Olympia oder der Breitensport um die Ecke, der Sport Inside Podcast geht thematisch in die Tiefe, deckt auf und diskutiert Themen, die in der aktuellen Sportberichterstattung oft zu kurz kommen. Sport Inside, der Podcast. Alle 14 Tage am Freitagabend in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.